Ich wollte wieder nach oben gehen, mich ums Dice-Defenestrierung kümmern, nach Mario sehen, andere Socken anziehen, meine Miene im Spiegel nach Zeichen unbeabsichtigter Fröhlichkeit abkontrollieren und mir Orins Nachrichten auf den Anrufbeantworter sowie danach ein- oder zweimal die Tosca-Arie vom lentiszierenden Tod anhören. Als Musik für frei flottierendes Trübsalblasen hat Tosca nicht ihresgleichen. Ich ging durch den feuchten Korridor, als es mich traf. Ich weiß nicht, wo es herkam. Es war ein Sonderfall der teleskopischen Befangenheitspanik, die bei einem Match so verheerend sein kann. Abseits
vom Court hatte ich mich noch nie so gefühlt. Es war nicht durchweg unangenehm. Unerklärliche Panik schärft die Sinne mehr, als man ertragen kann. Das hatte Lyle uns beigebracht. Man nimmt die Dinge sehr intensiv wahr. Lyle hatte dazu geraten, die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit auf die Furcht selbst zu richten. Aber er hatte uns nur gezeigt, wie man das auf dem Court beim Tennis machte. Alles hatte zu viele Einzelbilder pro Sekunde. Alles hatte zu viele Aspekte. Aber es war nicht desorientierend. Die Intensität war nicht unkontrollierbar. Sie war bloß intensiv und lebhaft. Es war anders als ein Hai, aber es war trotzdem sehr klar. Die Welt wirkte plötzlich fast essbar, wartete auf den Verzehr. Die dünne Lichthaut über dem Firnis der Scheuerleisten, der Cremeton der Schallschluckplatten an der Decke, die rebbraune Längsmaserung im dunklen Holz der Zimmertüren, der matte Messingglanz der Klinken. Es kam ohne die abstrakte, kognitive Qualität von Bob oder Star. Das blinkerot leuchtende Ausgangsschild am Treppenhaus. Sleepy T.P. Peterson kam in einem umwerfend karierten Morgenrock aus dem Badezimmer. Gesicht und Füße von der Duschhitze lachsrot und verschwand in sein Zimmer auf der anderen Korridorseite, ohne zu sehen, wie ich eierte und mich an der kühlen Hustenbonbonwand des Korridors abstützte. Dabei war die Panik auch da. Endokrin, lähmend und mit dem hyperkognitiven Element eines üblen Trips, das ich von den instinktiven Angstattacken auf dem Court so nicht kannte. Eine Art Schatten flankierte die lebhafte Klarheit der Welt. Das machte wohl die Konzentration der Aufmerksamkeit. Was nicht frisch und unvertraut erschien, wirkte plötzlich steinalt. Alles nahm nur wenige Sekunden in Anspruch. Die Vertrautheit der Academy-Routine bekam etwas erdrückend Kumulatives. Sämtliche Gelegenheiten, wo ich mich die unverputzten Zementstufen im Treppenhaus hochgeschleppt und mein schwaches, rotes Spiegelbild im Lack der Brandschutztür gesehen hatte und dann die 56 Schritte den Korridor entlang zu unserem Zimmer gegangen war, die Tür geöffnet und leise wieder ins Schloss gedrückt hatte, um Mario nicht zu wecken. Ich durchlebte noch einmal all die Schritte all der Jahre. Sämtliche Bewegungen mit allen dazugehörigen Atemzügen und Pulsschlägen. Und dann die Gesamtzahl, wie oft ich dieselben Prozesse noch würde wiederholen müssen, Tag für Tag, in den unterschiedlichsten Beleuchtungen, bis ich meinen
Abschluss machte und wegzog. Und dann begann der genauso erschöpfende Prozess der Auszüge aus bzw. Rückkünfte in Wohnheime irgendeiner tennisstarken Universität. Der vielleicht schlimmste Teil der Epiphanie betraf die unglaublichen Lebensmittelmengen, die ich im Rest meines Lebens noch verzehren würde. Mahlzeit für Mahlzeit plus die Snacks. Tag für Tag für Tag. Die Erfahrung dieses Essens in Toto, allein der Gedanke an das ganze Fleisch. 1 Megagramm, 2 Megagramm. Ich sah deutlich das Bild eines großen, kühlen, hell erleuchteten Raums vor mir, der vom Boden bis zur Decke mit nichts als den leicht panierten Hühnerbrüsten vollgestapelt war, die ich in den nächsten 60 Jahren zu mir nehmen würde. Die Unmenge an Geflügel, das für den Fleischbedarf eines Lebens vivisiziert wurde. Die Unmengen an Salzsäure, Bilirubin, Glucose, Glykogen und Gluconol, die von meinem Körper produziert, absorbiert und produziert würden. Dann ein weiterer, dunklerer Raum, gefüllt mit den steigenden Exkrementmassen, die ich produzieren würde, die doppelt verriegelten Stahltüren, die sich unter dem steigenden Druck immer mehr nach außen bogen. Ich tastete nach der Wand hinter mir und blieb gekrümmt stehen, bis das Schlimmste vorbei war. Ich sah, wie der Boden trocknete. Hinter mir erhellte sich sein matter Glanz im durch das Ostfenster hereinfallenden Schneelicht. Das Babyblau der Wand überzog ein komplexes Filigranmuster aus Farbdellen und Klümpchen. Ein unaufgewischter Qualster von Känkle hing noch in der Ecke des einen Türpfostens von BR5 und wabbelte leise, als die Tür in den Angeln vibrierte. Von oben waren Schläge und Kniffe zu hören. Es schneite immer noch wie Sau. Auf dem Teppich von Bildschirmraum 5 legte ich mich auf den Rücken, immer noch im zweiten Stock, und kämpfte gegen das Gefühl an, dass ich entweder noch nie hier gewesen war oder ein ganzes Leben ausschließlich hier verbracht hatte. Das ganze Zimmer war mit einem kühlen, gelb schimmernden Material namens Keflon tapeziert. Der Bildschirm nahm fast die ganze Südwand ein und war tot und grau-grün. Das Teppichgrün hatte fast dieselbe Farbe. Die Lehr- und Motivationspatronen standen in einem großen Glasregal, dessen mittlere Borde lang waren und dessen obere und untere Borde sich fast gen nichts verjüngten. Ovoid war wohl das richtige Wort für die Regalform. Das NASA-Glas mit meiner Zahnbürste balancierte ich auf der Brust. Es hob sich, wenn ich einatmete. Das NASA-Glas
hatte ich schon als kleiner Junge gehabt und das aufgeklebte Bild weißbehelmter Gestalten, die gebieterisch durch die Fenster eines Shuttle-Prototyps winkten, war verblasst und stellenweise abgekratzt. Nach einiger Zeit steckte Sleepy T.P. Peterson den nass gekämmten Kopf durch die Tür und sagte, Lamont Chou wollte wissen, ob das, was da draußen vor sich gehe, die Bezeichnung Blizzard verdiene. Erst nach mehr als einer Minute meines Schweigens ging er. Die Deckenpaneele waren grotesk detailliert. Sie schienen hinter einem her zu sein wie ein aufdringlicher ITE-Förderer, der einen bei einer Party an die Wand drängte. Der Knöchel pochte dumpf im Tiefdruck des Schneesturms. Ich entspannte die Kehle und ließ den überschüssigen Speichel einfach postnasal hinab und hinunterlaufen. Die Mutter der Moms war ethnische Quebecerin gewesen, ihr Vater Anglo-Kanadier. Der Begriff des Yale Journal of Alcohol Studies für einen Mann wie ihn lautete Komatrinker. Alle meine Großeltern waren verstorben. Er selbst hatte den zweiten Vornamen Oren getragen, was der Vorname des Vaters seines Vaters gewesen war. Die Unterhaltungspatronen im VR standen in wandlangen Regalen aus durchsichtigem Polyethylen. Die einzelnen Hüllen waren alle aus entweder transparentem oder glänzendem schwarzem Plastik. Mein voller Name lautet Harold James Incandenza. Und in Socken bin ich 183,6 cm groß. Er selbst hatte die indirekte Beleuchtung der Academy entworfen, die genial ist und fast das ganze Lichtspektrum umfasst. BR5 enthielt eine große Couch, 4 Kippsessel, eine mittelgroße Liege, 6 in einer Ecke gestapelte grüne Kurzsitzkissen für Zuschauer, 3 Beistelltische und einen Couchtisch aus Mylar mit intarsierten Untersetzern. Die Deckenbeleuchtung in allen ETE-Räumen stammte aus kleinen Kohlegraphitstrahlern, die auf komplex legierte Spiegelplatten über ihnen gerichtet waren. Dimmer waren nicht erforderlich. Ein kleiner Joystick regulierte die Helligkeit durch Veränderung des Einfallswinkels des Strahlerlichts auf die Platte. Die Filme seiner selbst standen auf dem dritten Bord des Unterhaltungsregals. Die Moms heißt mit vollem Namen Avril Mondragon Tavis Incandenza, Dr. Pete, Dr. Phil. Ohne Absätze ist sie 197 cm groß und reichte ihm selbst, wenn er sich mal gerade hinstellte, trotzdem nur bis ans Ohr. Fast einen Monat lang hatte Lyle im Kraftraum gesagt, der fortgeschrittenste Grad des Vipassana oder der Innenschau-Meditation bestehe in der Kontemplation
des eigenen Todes bei vollem Bewusstsein. Ich hatte den Monat September über in BR 5 großer Kumpelsitzungen durchgeführt. Die Moms war ohne zweiten Vornamen aufgewachsen. Die Etymologie des Begriffs Blizzard ist praktisch unbekannt. Die das ganze Lichtspektrum umfassende Beleuchtungsanlage war ein persönlicher Liebesdienst von ihm selbst für die Moms gewesen, die eingewilligt hatte, die Brandeis zu verlassen und dem Lehrkörper der Academy zu präsidieren und die eingeborene Angst der Kanadier vor Neonlicht mitbrachte. Als das System installiert und ausgetestet war, erstreckte sich die Lumiphobie der Moms aber schon auf alle Arten von Deckenbeleuchtung und sie benutzte das Strahler- und Plattensystem in ihrem Büro grundsätzlich nicht. Petropolis Khan steckte den großen struppigen Kopf herein und fragte, was das da oben denn für ein Heckmeck sei, diese Knüffe und Schreie. Er wollte wissen, ob ich frühstücken würde. Die Latrinenparole laute, zum Frühstück gäbe es heute wurstidentische Substanzen und O-Saft mit furchtbarem Fruchtfleisch, sagte er. Ich schloss die Augen und erinnerte mich, dass ich Petropolis Khan jetzt seit 3 Jahren und 3 Monaten kannte. Er ging. Ich spürte, wie sein Kopf von der Türschwelle zurückgezogen wurde. Ein ganz leichter Sog im Zimmer. Ich musste furzen, hatte aber noch nicht gefurzt. Das Atomgewicht von Kohle ist 12.01 und ein paar zerquetschte. Für den Vormittag war eine kurze und scharf überwachte Partie Eschaton angesetzt, deren Spielleiter, Gerüchten zufolge, Pömyulis höchstpersönlich abgeben würde, aber die fiel wegen Schnee garantiert aus. Auf der Rückfahrt aus Nettig am Dienstag war mir nach und nach klar geworden, dass die Entscheidung zwischen fortgesetztem Wettkampftennis und fortgesetztem Kiffen eine nahezu unfällbare Entscheidung war. Ich war entsetzt darüber, wie wenig mich das entsetzte. Der Gründer des Tunnelclubs, der U14er, war der damals noch ganz kleine Heath Pearson gewesen. Das Gerücht, Pimulis höchstpersönlich würde sich beim nächsten Eschaton-Spiel das Käppi aufsetzen, stammte von Kent Blott. Mich hatte Pimulis gemieden, seit ich am Dienstag aus Natick zurückgekommen war. Als spürte er etwas. Die Frau an der Kasse der Shell-Tankstelle war am Vorabend zurückgezuckt, als ich vor dem Tanken zu ihr ging, um meine Karte zu zeigen, als hätte auch sie in meiner Miene etwas gesehen, wovon ich nichts wusste. Das North American Collegiate Dictionary
definierte jeder sehr schwere Schneesturm mit starkem Wind gelte als Blizzard. Vor seinem Tod hatte er selbst 2 Jahre lang die Wahnvorstellung gehabt, ich schwiege, wenn ich sprach. Ich glaubte, ich spräche, und er glaubte, ich spräche nicht. Mario beteuerte, ihm hätte er selbst nie vorgeworfen, nicht zu sprechen. Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich das Thema der Moms gegenüber je angesprochen hatte. Die Moms bemühte sich wahnsinnig, bei sämtlichen Themen absolut zugänglich zu sein, bis auf ihn selbst und alles, was zwischen ihr und ihm selbst vorgefallen war, als er selbst sich mehr und mehr zurückzog. Sie verbot es nicht, danach zu fragen. Sie bekam nur so ein schmerzerfülltes, betrübtes Gesicht, dass man sich grausam vorkam, gefragt zu haben. Ich fragte mich, ob Pamalis Sistierung der Mathe-Nachhilfe vielleicht eine indirekte Affirmation war, eine Art, du bist bereit. Pamalis kommunizierte oft in einer Art esoterischem Code. Es stimmte, dass ich seit dem Dienstag die meiste Zeit im Zimmer geblieben war. Das Condensed OED definierte Blizzard in einem seltenen Anfall blumiger Ungenauigkeit als einen schweren Schneesturm mit heftigem Eiswind, in dem Mensch und Vieh oft verenden, und führte aus, das Wort sei entweder ein Neologismus oder eine korrumpierte Form des französischen Blessé und im Jahre 1864 vor SZ von einem Reporter des Northern Vindicator in Iowa geprägt worden. Oren behauptete im JDTH, wenn er morgens mit dem Wagen der Mom unterwegs gewesen sei, habe er manchmal die verschmierten Abdrücke nackter Menschenfüße an der Windschutzscheibe sehen können. Die Heizungsschlitze in BR5 gaben ein steriles Zischen von sich. Den ganzen Korridor entlang war zu hören, wie die Academy zum Leben erwachte. Wie man sich um die Wette wusch, Besorgnis und Beschwerden angesichts des potenziellen Blizzards draußen vorbrachte, spielen wollte. Im Korridor des 3. Stocks über mir war schweres Fußgetrappel zu hören. Oren machte eine Phase durch, in der ihm nur junge Mütter kleiner Kinder anzogen. Ein Gekrümme. Sie krümmt sich, er krümmt sich. John Wayne hatte auf ein Sympathomimetikum heftig allergisch reagiert, sich offenbar des Rita-Mikrofons bemächtigt und in Trolls Dienstagssendung zum öffentlichen Gespött gemacht. War über Nacht zur Beobachtung im St. Elizabeths geblieben, hatte sich aber so schnell wieder erholt, dass er nach Hause kommen und beim Konditionslauf am Mittwoch dann sah er noch vor Stice durchs Ziel gehen
konnte. Ich hatte das alles verpasst und war nach meiner Rückkehr aus Natick von Mario unterrichtet worden. Wayne hatte anscheinend unschöne Dinge über verschiedene Mitglieder des Lehrkörpers und des Personals der ETA gesagt. Aber niemand, der Wayne und all das kannte, was er verkörperte, hatte irgendetwas davon ernst genommen. Jedem, der sich über die Angelegenheit ausließ, war die Erleichterung anzumerken, dass er okay war. Die Moms hatte offenbar höchstpersönlich die halbe Nacht an Waynes Bett im St. East verbracht, was Trollo schätzenswert und typisch Moms fand. Mir einfach nur vorzustellen, wie oft sich meine Brust heben und senken und heben wird. Wenn man normierende Detailgenauigkeit braucht, wendet man sich an einen nüchternen Kopf. Nach Sydneys und Schneewinds Lektion der Umweltwissenschaften braucht es mindestens 12 cm unentwegten Schneefall pro Stunde, eine Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h und eine Sicht von unter 500 Metern. Und nur wenn diese Bedingungen mindestens 3 Stunden lang anhalten, ist es ein Blizzard. Unter 3 Stunden ist es ein Schneesturm Kategorie 4. Allein der Gedanke an den Einsatz und die ausdauernde Energie, die in wahren Scharfsinn und echte Kompetenz einfließen, ist schwindelerregend. In letzter Zeit kam es mir jetzt manchmal wie ein schwarzes Wunder vor, dass sich Menschen tatsächlich intensiv für ein Thema oder ein Ziel interessieren konnten und dass dieses Interesse jahrelang anhalten konnte, dass sie ihr ganzes Leben dafür einsetzen konnten. Es war bewundernswert und zugleich rührend. Vielleicht wollten wir alle ums Verrecken unser Leben für etwas hingeben. Gott oder Satan, Politik oder Grammatik, Topologie oder Philatelie. Der Gegenstand war Epiphema angesichts dieses Willens zur bedingungslosen Hingabe. An Spiele oder Spritzen an einen anderen Menschen, es hatte etwas Rührendes. War eine Flucht in den Aktivismus, Flucht wovor eigentlich? Vor diesen vage mit Exkrementen bzw. Fleisch gefüllten Zimmern, wozu? Deshalb fingen sie hier so früh mit uns an. Damit unsere Hingabe vor dem Alter erfolgte, indem diese Fragen warum und wozu richtige Schnäbel und Krallen bekamen. Irgendwie war das nett. Das Neuhochdeutsche ist für die Kombination von Gerundiven und Präpositionen besser ausgestattet als seine Promenadenmischung von Vetter. Das englische Wort für Sucht, Addiction, hatte ursprünglich die juristische wie spirituelle Bedeutung etwas fest.
Verpflichtet zu sein, sich etwas ganz zu eigen zu geben, sein Leben hinzugeben, sich zu überlassen. Ich hatte das recherchiert. Stice hatte gefragt, ob ich an Geister glaube. Ich fand es immer ein bisschen grotesk, dass Hamlet all seiner lähmenden Erkenntnisskepsis zum Trotz die Realität des Geists nie anzweifelt, sich nie fragt, ob sein eigener Wahnsinn in Wirklichkeit nicht ungeheuchelt sein könnte. Stice hatte versprochen, mir etwas Irrsinniges zu zeigen. Ob Hamlet also das Heucheln nicht nur heuchelte? Ich musste an den Schlussmonolog des Professors für Film- und Patronenwissenschaft in seiner selbst unvollendeten attraktive Männer in kleinen durchkonstruierten Zimmern, in denen jeder Zentimeter Raum mit irrsinniger Effizienz genutzt wird, denken. Diese herbe Parodie der Alma Mater, die Moms als einen persönlichen Schlag unter die Gürtellinie empfunden hatte. Ich musste daran denken, dass ich wirklich hochgehen und nach dem Schatten sehen sollte. Es galt aber so vieles, allein bei dem Gedanken zu berücksichtigen, mich aufzusetzen, aufzustehen, den BR5 zu verlassen und eine je nach Schrittlänge variierende Anzahl von Schritten bis zur Tür zum Treppenhaus zu machen, immer weiter, dass allein der Gedanke ans Aufstehen mich froh machte, dass ich auf dem Boden lag. Ich lag auf dem Boden. Ich spürte den nilgrünen Teppich unter beiden Handrücken. Ich war vollkommen horizontal. Ich lag behaglich da, vollkommen reglos und starrte an die Decke. Ich genoss es, ein horizontales Objekt in einem Zimmer zu sein, das voller Horizontalität war. Charles Tavis ist mit der Moms wahrscheinlich nicht blutsverwandt. Ihre extrem große franco-kanadische Mutter starb, als die Moms 8 war. Ein paar Monate später verreiste ihr Kartoffelfarmer-Vater geschäftlich und blieb mehrere Wochen fort. Das machte er in ziemlich regelmäßigen Abständen. Ein Koma-Trick. Irgendwann kam dann ein Anruf aus einer weit entfernten Provinz oder einem Bundesstaat der USA und einer der Knechte zog los, um ihm aus der Patsche zu helfen. Aus dieser Verschollenheit kehrte er jedoch mit einer neuen Braut zurück, von der die Moms nichts gewusst hatte. Einer amerikanischen Witwe namens Elizabeth Davis, die nach dem gezierten Hochzeitsfoto aus Vermont zu urteilen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Zwerg gewesen ist. Der große Quadratschädel, der im Vergleich zu den Beinen unverhältnismäßig lange Rumpf, die tief liegende Sattelnase und die vorstehenden
Augen, die um den rechten Schenkel von Junker Mondragon geschlungenen unterentwickelten phokomelischen Arme, eine liebevoll an seine Gürtelschnalle gepresste khakifarbene Wange. C.T. war der kleine Sohn, den sie in den neuen Bund fürs Leben mitgebracht hatte. Sein Vater ein Taugenichts, der bei einem aberwitzigen Dartsunfall in einer Kneipe in Brattleboro ums Leben gekommen war, als man im Kreißsaal gerade die Beinstützen für die Wehenarbeit und das Gebären der achondroplastischen Mrs. Tevis einzustellen versuchte. Ihr Lächeln auf dem Hochzeitsfoto ist homodont. Laut Urin behaupteten C.T. und die Moms jedoch, Mrs. T. sei kein echter Homodont gewesen, so wie beispielsweise Mario ein echter Homodont ist. Jeder einzelne Zahn von Mario ist ein zweiter Prämolar. Alles blieb also ziemlich in der Schwebe. Der Bericht von dem Verschwinden, dem Dartsunfall und den dentalen Unstimmigkeiten stammt von Urin, der behauptete, er habe das alles im Verlauf eines langen, einseitigen Gesprächs mit einem geistesabwesenden CT herausbekommen, als sie im Wartezimmer der Neonatologie des Brigham and Women's saßen, während die Mums Mario vor der Zeit zur Welt brachte. Urin war damals 7 gewesen. Er selbst war im Kreißsaal gewesen, wo Marios Geburt anscheinend ziemlich auf der Kippe stand. Die Tatsache, dass Urin unsere einzige Datenquelle war, hüllte die ganze Angelegenheit, was mich anbelangt, in zusätzliche Uneindeutigkeit. Akribische Genauigkeit ist nie Urins Stärke gewesen. Das Hochzeitsfoto war natürlich vorhanden und bestätigte, dass Mrs. T. einen großen Kopf gehabt hatte und geradezu abenteuerlich klein gewesen war. Weder Mario noch ich hatten die Mams je darauf angesprochen, vermutlich aus Angst, alte psychische Wunden aus einer Kindheit wieder aufzureißen, die immer sehr unglücklich geklungen hat. Sicher war ich jedenfalls, dass ich sie nie darauf angesprochen hatte. Was die Mums und CT angeht, haben sich die beiden nie anders als nicht verwandt, aber extrem vertraut dargestellt. Die Panikattacke und der letzte Spasmus der prophylaktischen Fokussierung überwältigten mich plötzlich fast mit der intensiven Horizontalität, die mich im Bildschirmraum auf allen Seiten umgab. Boden, Teppich, Tischplatten, Sitzflächen und Regalborde und vieles andere. Die schimmernden horizontalen Linien in der Kevlon-Wandbespannung, die lange Oberseite des Bildschirms, obere und untere Tourränder, die Zuschauerkissen, die Unterseite des
Bildschirms, Ober- und Unterseiten des gedrungenen schwarzen Patronenlaufwerks sowie die kleinen Tasten, die wie unterentwickelte Zungen vorstanden. Die scheinbar endlose Horizontalität von Couch, Sesseln und Liegen, alle Linien der Wand mit den Regalen, die variierend langen horizontalen Borde im ovoiden Regal, zwei der vier Seiten jeder Patronenhülle und so immer weiter. Ich lag in meinem engen kleinen Sarkophag aus Raum. Die Horizontalität stapelte sich um mich. Ich war das Fleisch im Sandwich des Zimmers. Ich fühlte mich zu einer grundlegenden Dimension erweckt, die ich in den Jahren der vertikalen Bewegung vernachlässigt hatte. Jahre des Stehens und Rennens, des Stoppens und Springens. Jahren, in denen ich unablässig vertikal vom einen Ende des Chords zum anderen gegangen war. Jahrelang hatte ich mich als grundlegend vertikal verstanden, als einen seltsam gegabelten Stängel aus Fleisch und Blut. Jetzt fühlte ich mich kompakter. Ich fühlte mich dichter zusammengesetzt. Jetzt, wo ich horizontal war.